Da wir heute Morgen Gäste unter uns haben, werde ich versuchen, mich dem deutschen Dialekt ein wenig anzunähern. Aber ich hoffe, dass wir uns einigermaßen verstehen. Ich spreche so, weil ich habe mit einem Deutschen gesprochen und habe ihm gesagt, du sag mal, was ist Hochdeutsch oder was sprecht ihr Deutsche? Und dann habt ihr gesagt, dasselbe wie ihr auch, viele Dialekte. Also, dann haben wir noch einen dazu und ich hoffe, dass wir miteinander eine gesegnete Zeit erleben, jetzt, wenn wir uns mit dem Wort Gottes auseinandersetzen wollen. Als Daniel mich angefragt hat, du, worüber predigst du, habe ich ihm gesagt, ich möchte noch einmal einen kleinen Rückblick werfen auf das Geschehen dieser Woche, Himmelfahrt. Weil ich bin fest überzeugt, das ist nun wirklich mal ein Anlass großer Freude. Ich weiß nicht, viele sagen einfach, das ist ein Tag, den man brönchen kann. Ist alles auch schön, auch Freude. Ein Tag, an dem man einen Bummel macht und ein Tag, an dem uns die Gemeinde in Ruhe lässt. Aber ich kann euch etwas sagen. Jesus hat an diesem Tag seine Jünger nicht in Ruhe gelassen. Der hat sie recht herausgefordert. Und ich hoffe, dass wir uns auch herausfordern lassen und uns bewegen lassen durch Jesus Christus. Damit wir wissen, wovon ich sprechen will, lese ich jetzt diesen Abschnitt im Lukasevangelium im 24. Kapitel. Und damit wir den Zusammenhang ein wenig haben, lese ich auch noch von der Erscheinung Jesu vor seinen Jüngern. Und somit beginne ich beim Vers 36. Vers 36 im Lukasevangelium, 24. Kapitel. Als sie aber davon redeten, trat er selbst, Jesus, mitten unter sie und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Sie erschraken aber und fürchteten sich und meinten, sie sähen einen Geist. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so erschrocken? Warum kommen solche Gedanken in eure Herzen? Seht meine Hände und meine Füße, ich bin's selber. Fasst mich an und seht. Denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße. Als sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr etwas zu essen? Und sie legten ihm ein Stück gebratenen Fisch vor. Und er nahm's und aß vor ihnen. Showesse. Er sprach aber zu ihnen, das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Da öffnete er ihnen das Verständnis, so dass sie die Schrift verstanden und sprach zu ihnen, so steht's geschrieben, dass Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Fangt an in Jerusalem und seid dafür Zeugen. Und siehe, ich will auf euch herabsenden, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr ausgerüstet werdet mit Kraft aus der Höhe. Er führte sie aber hinaus bis nach Bethanien, hob die Hände auf und segnete sie. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf den Himmel. Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. So lesen wir im Lukasevangelium, 24. Kapitel, in den Versen 36 bis zum Schluss. Himmelfahrt, Anlass großer Freude. Ich weiß nicht, wie es euch ergangen ist, aber als ich so hineinhörte in all die Zeugnisse, muss ich sagen, warum noch eine Predigt? Wir haben so viel Grund zur Freude. Vor uns stand ein Team, ein Lobpreisteam, hat uns mitgenommen in die Freude hinein. Vielleicht denken einige, doch selbstverständlich, ihre Pflicht. Ist es wirklich? Grund zur Freude, danke. Ich finde es großartig, immer wieder. Und dann sind 90 oder 95 nicht anwesend und trotzdem sind noch Leute da, Grund zur Freude. Und dann, was die Einzelnen erlebt haben, und es ist ja bei weitem nicht alles, was wir heute Morgen vernommen haben. In jedem Leben ist etwas geschehen in dieser Woche. Und ich bin fest überzeugt, dass wir alle irgend in einem Punkt, auf einer Ebene Gottes Gegenwart und Gottes Güte und Gottes Zuwendung erlebt haben. Grund zur Freude. Und trotzdem kann es geschehen, dass es manchmal etwas wackelig ist mit der Freude. Und darum wollen wir jetzt miteinander einige Punkte herausarbeiten, um uns immer wieder zu dieser großen Freude führen zu lassen. Damit immer wieder die Freude am Herrn durchbrechen kann. Diese Freude, die uns motiviert, die uns in eine Leidenschaft hineinführt, Christus wirklich nachzufolgen. Und einige denken, ja, was will der alte Mann da vorne schon uns mitgeben? Der ist ja Heimpfarrer in einem Altenheim und einem Pflegeheim. Was ist da noch motivierend? Gut, dann lade ich euch alle mal ein, kommt. Was bewegt mich immer wieder bei diesen Menschen wirklich hinzuhören und mit ihnen unterwegs zu sein? Da kommt doch ein alter Mann, der ist wirklich viel älter wie ich noch. Und plötzlich nach einer Andacht kommt er zu mir und sagt, Pfarrer, ich brauche ein Gespräch. Man spricht so zu mir, weil so müssen Sie den Namen nicht einprägen, dann wissen beide Seiten, um wen es sich handelt, ging ich zu ihm ins Zimmer. Er saß auf dem Stuhl, wir saßen auf den Stühlen. Und dann schaut er mich ganz ernst an. Ein Mann, der nach seinem Äußeren so den Anschein erweckte, alles ist im Butter, der kann sterben. Kommt er auf mich zu und sagt, in der letzten Zeit fehlt mir die Heilsgewissheit. Ich habe Angst vor dem Sterben. Ich bin nicht mehr sicher, ob all das, was ich gehört und geglaubt habe, wirklich mich trägt bis zum Ziel. Und da habe ich mal gestaunt, so etwas aus seinem Mund zu vernehmen. Und dann haben wir miteinander uns dem Wort Gottes zugewandt. Und habe ihm ganz kurz in wenigen Worten erklärt, wo uns über die Gewissheit des Heils geschrieben wird. Wir haben miteinander das Ganze durchdacht, gebetet, Schuld bekannt und dann überließen wir es Jesus. Und ich habe ihm gesagt, hör mal, ich komme dann wieder auf dich zu und möchte schon wissen, wie es darum steht mit der Gewissheit. Weil das ist so wichtig. Und morgen sah ich ihn wieder im Speisesaal, ging auf ihn zu und fragte ihn, wie sieht's heute aus? Strahlt er mich an und sagt, sie ist zurückgekommen. Sie ist zurückgekommen. Und da staune ich, wie Gottes Güte, Gottes Liebe auch bis ins hohe Alter hinein wirklich darauf bedacht ist und ausgerichtet ist, dass uns die Gewissheit des Heils nicht gestohlen werden kann durch unsere Schwächen. Und da haben wir viele. Also es ist äußerst spannend. Aber jetzt, wir haben hier auch viele spannende Sachen im Blick auf Freude. Und ich denke, wir müssen, je länger, je mehr, vor allem wir Christen, wir müssen eine begründete Freude haben. Nicht irgendeine Freude, oh ja, wir freuen uns, du dich auch. Haben wieder mal gut gearbeitet, Lobpreis ging gut, Freude herrscht. Aber das reicht nicht, wenn es uns in die Enge führt. Und ich erlebe es immer mehr, auch wir Christen, wir werden immer wieder in die Enge geführt. Weil nur in der Enge, und der Jörg hat das auch erlebt, Madeleine, nur in der Enge wird wirklich offenbar, was echt ist, was authentisch ist, was trägt, was hält, was durchträgt. Und das gibt uns dann wieder die Kraft, unser Vertrauen auf Jesus zu setzen. Und in diesem Abschnitt haben wir, ich beginne jetzt von hinten nach vorne, haben wir so drei Begründungen, die uns zeigen wollen, wie Jesus Christus seine Nachfolger in die Freude führte. Wir lesen im Vers 50, und er führte sie hinaus bis nach Bethanien und hob seine Hände auf. Und ich denke, diese Bewegung müssen wir Jesus Christus immer wieder erlauben. Uns von ihm hinausführen zu lassen. Wir alle stecken irgendwo in verschlossenen Räumen. Die Jünger lebten ja miteinander, seitdem Jesus Christus gekreuzigt wurde, in einem verschlossenen Haus, in einem verschlossenen Raum. Und Jesus musste immer wieder in diesen Raum hineinbrechen, hineintreten und ihn aufbrechen. Und er tat es immer wieder, Friede sei mit euch, Friede sei mit euch. Ich kenne eure verschlossenen Räume nicht, aber ich weiß, wir alle haben so verschlossene Räume. Wir alle leben so in verschlossenen Räumen. Und Jesus, damit diese Freude, die Freude an dem, was er für uns vollbracht hat, wirklich durchbrechen kann, müssen wir es ihm erlauben, dass er uns hinausführen kann aus diesem Raum, aus dieser Gefangenschaft, aus diesem, und da gibt er uns einige Hinweise, in den ersten Versen, die ich gelesen habe. Und ein geschlossener Raum ist sicher auch der, was für eine Vorstellung habe ich von Jesus Christus? Wer ist er für mich? Die Jünger hatten auch so ihre Vorstellung. Und das ist noch erschreckend, was sie nach all den Unterweisungen, die sie von Jesus erhalten haben, aussprachen. Als er wieder in ihren verschlossenen Raum eindrang. Ich weiß nicht, ob jemand von uns den Mut hätte, so etwas zu sagen. Ich dachte, du seist ein Geist. Also sind wir schon ganz schön auf der Spiritistenseite. Ich dachte, du seist ein Geist. Und das hat mich veranlasst, mich zu fragen, wer ist Jesus Christus für mich? Und das wollte Jesus klarstellen. Schaut mich an, hier sind meine Hände, hier sind meine Füße, gebt mir was zu essen. Ich bin Jesus Christus, der auferstandene Herr. Und ich musste mich fragen, auch diese Woche, ist er das wirklich für dich? Für mich? Am Montag stand ich plötzlich beim Arzt, in der Praxis, weil ich habe ihm gesagt, was ich spüre und was nicht gut ist. Und er hat mich mit großen Augen angeschaut. Ich habe gedacht, es ginge nur um den Hals und eine Infektion. Und dann sagte er, Und da sagte ich, was wollt ihr untersuchen? Herzinfarkt und Embolie. Habe ich ihn angeguckt und gesagt, ich? mit Herzinfarkt und Embolie. Ich habe am Sonntag predigt. Da stand ich da. Und am Abend hatten wir eine Gebetsgemeinschaft. Und da habe ich gesagt, du, ich schwimme, ich weiß nicht, was mit mir geschieht, aber der Arzt hat das und das veranlasst. Haben wir miteinander gebetet. Am Mittwoch bekam ich die Resultate. Und da fragte er mich so ganz spontan, Herr Deppe, wie fühlen Sie sich? Und da habe ich ihm gesagt, bis auf den Hals eigentlich recht gut. Und dann kommt die Offenbarung der Resultate und hat er gesagt, die Lunge ist sauber und das Herz hatte auch keinen Infarkt. Habe ich gesagt, glücklich bin ich, fröhlich bin ich, jetzt geht's weiter. Die Klarstellung, wer ist Jesus Christus? Ist er der Auferstandene? Ist er der Gekreuzigte? Ist er der, sein ganzes Leben für dich und mich investiert hat, um mich zu erlösen, um mit mir unterwegs zu sein? Oder ist er ein Geist, wo man nicht so genau weiß, was er eigentlich will? Und Jesus ist sehr hartnäckig auf dieser Linie. Und er war es auch damals bei seinen Jüngern. Und er versuchte, sie aus diesem gefangenen Raum hinauszuführen, indem er ihnen das Wort erklärte. Und jetzt ging er mit ihnen noch einmal durchs ganze Alte Testament. Und er versuchte klarzustellen, dass Jesus Christus nicht ein Zufallsprodukt ist. Auch nicht einer, der sich selbst zum Messias heraufschaukelte, sondern einer, der nach der Schrift und nach dem Willen des Vaters in die Welt kam, um die Erlösung für seine Schöpfung auf die Beine zu stellen, die ewig hält und ewig trägt. Und darum ist es auch wichtig, dass ich mich frage, welche Beziehung habe ich heute, ganz persönlich, zum Wort Gottes? Ist es einfach etwas, das geschrieben wurde vor 2000 Jahren und jetzt muss man das kulturell integrieren und anpassen, damit wir das überhaupt noch verstehen können, was da gesprochen wurde? Für mich ist es wichtig, Wort Gottes ist Wort Gottes und zwar alles. Jesus hat sich darauf bezogen und hat sich aufs Alte Testament, das war ja die Bibel, damals der Jünger, das ganze Alte Testament ist Wort Gottes. Und in diesem Alten Testament wurde ganz deutlich von Mose bis ans Ende gesagt, wer Jesus Christus sei. Grund zur Freude. Ich habe ein Wort Gottes, das mir wegweisend ist und das trägt und hält, was es verspricht. Aber das reicht noch nicht. Und ich denke mir, ich weiß nicht, aber vielleicht ging es einigen von euch auch schon so, ja, ich kenne ja die Bibel, habe sie schon 5-mal, 6-mal, 7-mal, 10-mal gelesen in meinem Leben, kann einige Texte auswendig, das konnte Petrus auch. Hat nicht gereicht, war nicht genügend. Es ist wichtig, Wort Gottes auswendig zu lernen. Aber was nützt es mir nur, wenn es Kopfwissen ist? Und darum öffnet Jesus den Jüngern das Verständnis, dass ihr Verstand so geöffnet und geklärt wurde, dass sie begreifen konnten, was Gottes Gedanken sind. Gedanken sind für ihr Leben, für unser Sein. Und das kann der natürliche Verstand nicht fassen. Er ist grundsätzlich für das Wort Gottes verschlossen. Auch wenn wir es auswendig können. Schön, aber es reicht nicht. Es wird uns vielleicht unter Umständen nur in Konflikte führen. Und jetzt kommt Jesus. Grund zur Freude. Er öffnete seinen Jüngern das Verständnis, dass sie nachvollziehen konnten mit ihrem Verstand. Verstand nicht ausschalten als Christ. Das wäre falsch. Aber er gibt eine Dimension in ihren Verstand hinein, der sie befähigte, zu verstehen, was Gottes Gedanken sind für sie und für die ganze Menschheit und sie auch dementsprechend richtig deuten konnten. Sie konnten somit ganz langsam verstehen, was die Aussagen der Bibel in Bezug auf Jesus bedeuteten. Also, er will uns hinausführen aus unserer Enge. Und damit unser Verhalten anders wird, nützt es nicht sehr viel, wenn wir einfach an unserem Verhalten herumkritisieren. Das geschieht zwischen Mann und Frau manchmal. Wir kritisieren einander und wir kritisieren meistens das Verhalten. Jesus Christus möchte uns und seinen Jüngern eine neue Haltung geben, mit anderen Inhalten. Und wenn wir eine neue Haltung haben, und darum ist es wichtig, dass er uns hinausführen kann aus der alten Haltung, Gesinnung und Ansicht in eine neue Haltung. Und aus daraus dann entsteht ein neues Sich-Verhalten. Und das Letzte, was noch nötig war, dass sie sich hinausführen ließen, war, Jesus Christus rüstete sie aus mit Kraft. Ich finde das so wichtig. Damit wir uns bewegen können, brauchen wir Kraft. Nicht unsere eigene, die reicht nicht. Wir brauchen Gottes Kraft. Und die hat er für uns zubereitet. Wir werden uns dann wieder erinnern lassen an Pfingsten. Aber die ist da. Und die hat er seinen Jüngern geschenkt. Und mit dieser Kraft geschah es, dass diese Männer und Frauen sich hinausführen ließen aus ihren alten Haltungen, Traditionen und vielem mehr. Und zu Menschen wurden, die Gottes Gedanken verstanden. Wenn wir in den letzten Vers hineinschauen, braucht es noch etwas anderes. Wir lesen da, und sie blickten auf den Himmel. Hinausführen lassen ist wichtig. Das Zweite, was auch wichtig ist, wir sind Eingeladene, unseren Blick hinauf, also unseren Blick zu erheben, von uns selbst, von unserer Umgebung, zu dem, der alle Macht hat, im Himmel und auf Erden. Und sie blickten auf zu Jesus. Und da musste ich mich diese Woche auch fragen, wohin blickst du jetzt? In deine Schwäche? Oder wage ich es, trotz allem meinen Blick von meiner Schwäche und meinem Unvermögen weg Richtung Jesus zu erheben? Und dazu lädt uns Himmelfahrt ein. Und wenn wir es wagen, aufzublicken zu Jesus, entdecken wir drei ganz wichtige Dinge, die auch im Text enthalten sind. Das erste ist, er gibt uns die Möglichkeit zur Umkehr. Wir können umkehren. Wenn wir uns eine Fehlentscheidung erlaubt haben, und es gibt ja so viele in meinem Leben, dass ich nicht jedes Mal dieselbe tun muss. Ich kann umkehren. Nicht zu mir selbst, wäre schlecht. Aber ich kann umkehren zu dem, der in diese Welt hineingekommen ist, um mich zu erlösen, um mir zu vergeben. Und das ist das Zweite, und darum ist es Grund zur Freude. Er offeriert mir Vergebung für meine Sünden. Oder für meinen Unglauben. Und das zu erleben, er hat mir vergeben, dass ich so einen kleinen Glauben hatte, so wenig vertraute. Er vergibt mir. Das löst Freude aus. Und das andere, was auch wichtig ist, was auch da in diesem Bericht steht, er öffnet ihnen den Mund zur Verkündigung. Oder heute haben wir Zeugnisgottesdienst. Dass wir Zeugen sein können. Die meisten denken, das muss etwas ganz Großes sein. Aber meistens besteht unser Alltag aus Kleinigkeiten, aus kleinen Sachen. Aber wenn es darum geht, Christus zu verkündigen und zu verherrlichen, dann ist das wichtig. Wir haben einen Inhalt, der für unsere ganze Welt von äußerster Wichtigkeit ist. Und ich denke, davon möchte uns Himmelfahrt überzeugen. Und das geschieht und muss nicht geschehen aus eigener Kraft. Und so kommt es zum Letzten, was Jesus bei seinen Jüngern bewirken wollte, damit die Freude an ihm durchbrechen kann. Es kommt zu einer ganz, ganz großen Gewissheit in meinem Leben. Und die ist geprägt von dem, was die Jünger hier im Vers 50 bis 53 erlebt haben. Jesus geht mir voran. Immer und überall. Jesus geht mir voran. Und das löst in mir Freude und Zuversicht und Kraft aus. Er geht mir voran. Er führte sie hinaus. Die Frage ist, bin ich dazu bereit? Lasse ich mich noch führen oder weiß ich schon alles? Das Zweite, was er seinen Jüngern auch mitteilte, Grund zur großen Freude, Jesus versorgt uns. Also er kerkert uns nicht wieder neu ein. Es geht darum, ein Versorgtwerden von allem, was wir nötig haben für unseren Alltag, für unser geistliches Leben, für unsere Beziehung mit ihm und dem Nächsten. Und das Letzte ist, es kommt zu der ganz tiefen Gewissheit, dass wir als erlöste Menschen einen Auftrag in dieser Welt haben, der weltumspannend ist. Weil die Erlösung und die Vergebung von Jesus Christus auch für alle Menschen gilt. Und da freue ich mich riesig, wenn wir miteinander von dieser Gewissheit überzeugt sind und diese Gewissheit unseren Nächsten durch unser Leben bezeugen können. Aber das wird uns nur geschehen, wenn wir zulassen, was die Jünger auch annahmen. Sie ließen sich hinausführen. Sie erhoben ihren Blick auf den Himmel und Jesus gab ihnen die Gewissheit: Ich bin mit euch. Ich habe für euch die Versorgung, die Sorge um euren Alltag übernommen. Und ich gebe euch eine weltumspannende Perspektive für euer Leben, für eure Gemeinde, für eure Familie, für euer Sein. Und ich denke, wenn das einzieht in unser Leben, meine ich wenigstens, hätten wir allen Grund zur Freude. Amen.